Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Sören Brinkmann. Schön, dass Sie dabei sind. Zwei große Länder in Europa, zwei wichtige Wahlen. Am nächsten Sonntag schon wird in Frankreich ein neues Parlament gewählt, mit der Stichwahl in Wahlkreisen ohne absolute Mehrheit eine Woche später. Und zwischen diesen Terminen wird in Großbritannien am 4. Juli über das Unterhaus entschieden. Themen auch in unserem Medienmagazin, denn in Frankreich könnten die Rechtspopulisten nach einem Erfolg den öffentlich-rechtlichen Rundfunk privatisieren. Und in Großbritannien vermischen sich mitten im Wahlkampf gerade Politik und Journalismus. Dazu gleich mehr. Zuerst geht es um den Unmut bei den Landesmedienanstalten. Da sind nämlich gerade die Klagen groß über zu wenig Geld für all die Aufgaben der Landesmedienanstalten. Die werden auch aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Und sie kümmern sich zum Beispiel um die Medienbildung, um Förderung der Medienvielfalt, vor allem aber um die Einhaltung der Mediengesetze. Kurz gesagt, in den Bundesländern sind die Medienanstalten zuständig für die Regulierung und die Aufsicht aller Medien, die nicht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehören. Und das reicht dann vom großen privaten Fernsehsender übers Lokalradio bis hin zum Influencer-Netzwerk oder sogar zum Entertainment-Programm im Auto, wie wir gleich von Eva Flecken hören. Sie ist Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und außerdem Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Und sie hat gerade darüber geklagt, dass zeitgemäße Gesetze folgenlos blieben, wenn sie nicht auch konsequent durchgesetzt werden. Doch dafür braucht es Geld. Mit Eva Flecken habe ich heute Vormittag gesprochen und zunächst mal gefragt, was würde denn fehlen, wenn die Landesmedienanstalten ihre Arbeit nicht mehr angemessen machen könnten?
Also die Landesmedienanstalten sind ja zuständig für die Aufsicht über den privaten Rundfunk und übrigens auch, wie ich immer liebevoll sage, übers Internet. Und wenn wir als unabhängige und staatsferne Aufsicht nicht mehr da wären, dann würden wir, glaube ich, alle ein großes Problem haben, wenn es darum geht, dass wir unsere Meinung wirklich frei bilden. Das heißt frei von Manipulationen, das heißt frei von vielleicht werblichen Interessen und Ähnliches. Und genau dafür sind die Landesmedienanstalten da, für die Regulierung, aber eben auch für die Förderung zum Beispiel von Medienkompetenz.
Und Sie haben gerade dem Medienportal DWDL gesagt, dass es einen zeitgemäßen Medienstaatsvertrag gibt. Aber so ein moderner Medienstaatsvertrag, naja, ist nicht viel wert, sage ich mal, wenn, so drücken Sie es aus, wenn es dann keine zeitgemäße Regulierung gibt.
Ja, genau. Ich glaube, wir alle sind uns einig, egal ob es ums Medienrecht oder Verkehrsrecht oder was auch immer geht, die schönsten Gesetze bringen ja überhaupt nichts, wenn sie nicht durchgesetzt werden. Und insofern bin ich froh, dass der Gesetzgeber uns die Ressourcen an die Hand gegeben hat. Das heißt im Übrigen auch Instrumente, also rechtliche Instrumente an die Hand gegeben hat, die ein zeitgemäßes Regulieren erlauben. Und da war, Sie haben es schon angesprochen, die große Novelle vor rund 4 Jahren. Und da wurde aus dem Rundfunkstaatsvertrag der Medienstaatsvertrag, und das war auf jeden Fall mehr als nur ein Wording, was hier geändert wurde, sondern es sind eine Vielzahl neuer Regulierungsadressaten und Felder ins Gesetz aufgenommen worden.
Auch mehr Arbeit für Sie?
Ja, auch mehr Arbeit für uns, aber eben auch zeitgemäße Arbeit. Und das ist ja das Wichtige. Also wir konnten uns natürlich auch vorher schon beispielsweise um InfluencerInnen kümmern und sichern, dass dort beispielsweise Werbung als solche gekennzeichnet wird. Aber worum wir uns nicht kümmern konnten, vor eben diesem Medienstaatsvertrag, war, dass beispielsweise neue Player wie Intermediäre, das ist jetzt erstmal ein sperriges Wort, das ist Spotify, das kann YouTube sein, TikTok, Google und andere Anbieter ebenfalls medienregulatorisch erfasst werden. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, hier sehen wir neue Gefährdungen für die Medienvielfalt und auch für eine freie Meinungsbildung und hat deswegen die Medienanstalten beauftragt, sich auch darum regulatorisch zu kümmern.
Nun beklagen Sie, dass es aber im Grunde zu wenig Geld gibt. Sie haben eben schon gesagt, Sie sind gesetzlich ausgestattet. Das sind knapp 2% aus dem Rundfunkbeitrag, den die Landesmedienanstalten bekommen. Warum ist aber zu wenig Geld da?
Das Bild ist etwas vielfältiger. Wie Sie wissen, ist die Medienaufsicht in Deutschland, glaube ich, übrigens auch aus guten Gründen föderal organisiert, also Medien ist Ländersache. Und wir haben 14 Landesmedienanstalten. Berlin, Brandenburg und Hamburg, Schleswig-Holstein sind zuständig für 2 Länder, ansonsten pro Land eine Landesmedienanstalt. Und ganz grundsätzlich ist es, wie Sie sagen, wir bekommen die legendären 1,898% des Rundfunkbeitragsaufkommens. Und das wird dann eben auf diese 14 Institutionen aufgeteilt. Der Landesgesetzgeber hat jetzt wiederum die Möglichkeit zu sagen, von diesem Beitragsaufkommen nehme ich den Landesmedienanstalten sofort etwas weg. Das ist sehr unterschiedlich. Das ist in einigen Ländern liegt es bei 0, in allen anderen Ländern liegt es bei 20, 30, 35 bis hin zu 68%, die vorweg weggenommen werden. Deswegen heißt es auch Vorwegabzug. In Summe sind es rund 30%, knapp 50 Millionen Euro, die so wieder Institutionen wie Chöre und Orchester des Öffentlich-Rechtlichen oder der Filmförderung zugunsten des Öffentlich-Rechtlichen zufließen.
Dadurch fehlt de facto etwas von diesen 1,9%, sagen wir mal ganz grob. Wäre es an der Zeit, alle Sonderregelungen da abzuschaffen, die jetzt gelten, also wirklich überall für alle 14 Landesrundfunkanstalten auf diese 1,9% zu kommen?
Jetzt könnte ich es mir leicht machen und sagen, ja, das ist A, eine einfache politische Forderung und B, würde ich mir mit Sicherheit die Zuneigung meiner 13 Kolleginnen und Kollegen damit sichern.
Aber verscherzen würden Sie sich mit den Orchestern zum Beispiel?
Zum Beispiel, wobei letzten Endes ist das ja eine Entscheidung, die der Gesetzgeber, also der Landesgesetzgeber treffen muss, der würde sich dann verscherzen. Also in aller Ernsthaftigkeit, der Landesgesetzgeber in zumindest mal 4 Ländern bei 3 Landesmedienanstalten hat gesagt, ja, wir müssen an diesen Vorwegabzug ran, nicht auf 0 gesetzt, aber rund 5 Prozentpunkte ist er gesunken in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen und in Berlin und Brandenburg. Und warum? Weil man eben gesehen hat, dass die gesetzlichen Aufgaben deutlich mehr geworden sind. Und wenn ich das noch sagen darf, übrigens haben wir nicht nur neue Regulierungsadressaten, wir setzen auch seit rund 2 Jahren künstliche Intelligenz in der Medienaufsicht ein. Und das bedeutet alleine bei der MABB, da kann ich es sagen, dass wir eine Vervierfachung der bearbeiteten Fälle haben. Und all dies zusammengetragen, hat sich zumindest der Gesetzgeber hier und in den anderen beiden Ländern gesagt, wir gehen damit runter. Und ich glaube, dass sich die anderen Landesgesetzgeber dies auch noch mal genauer anschauen, ist durchaus an der Zeit.
Bleiben wir aber noch mal bei der Finanzierung. Ich habe eben gefragt, ob es an der Zeit wäre, die Sonderregelungen abzuschaffen. Oder aber wäre es vielleicht auch an der Zeit für ein ganz anderes System, sodass dass die Medienanstalten kein Geld mehr aus dem Rundfunkbeitrag bekommen, sondern über direkte Landesmittel zum Beispiel, aus Steuern oder aus einem anderen Topf?
Ja, das ist eine total berechtigte Frage und die kommt ja auch immer wieder. Die wird übrigens gerne dann auch jetzt im Kontext nochmal erneuert, wenn es um die Höhe des Beitrags für den Öffentlich-Rechtlichen gilt. Und da sagt man, naja, wenn wir also diese, es sind ja dann nur noch 113 Millionen, die wir bekommen, weil wie gesagt, 30% gehen ja weg, dem Öffentlich-Rechtlichen zuschießen, dann müssen wir da vielleicht gar nicht mehr an die Gebührenerhöhung. Also insofern ist es nichts Neues. Ich glaube aber, dass wir im Bereich der Medienaufsicht uns doch wirklich vor Augen führen sollten, dass wir staatsfern sind. Und das heißt im Übrigen auch staatsfern finanziert. Jetzt stelle man sich mal nur vor, dass die Medienanstalten, die ja wirklich in einem sehr, sehr demokratiesensiblen Bereich agieren, abhängig sind von politischen Strömungen, von Regierungszusammensetzungen und Ähnliches. Das heißt, man wäre abhängig ein Stück weit auch wirklich von der Entscheidung des Gesetzgebers, wenn es um Steuerfinanzierung ginge. Und das Gute an einer wirklich unabhängigen und auch staatlich unabhängigen Finanzierung ist natürlich, dass wir auch Entscheidungen treffen können, die vielleicht selbst dem Staat nicht so wirklich schmecken. Ich nenne mal nur die beiden Wörter politische Werbung hier als Stichworte.
Das heißt, Sie sind, wenn ich es richtig verstehe, zwiegespalten. Über ein neues System kann man sich Gedanken machen. Die Staatsferne muss aber gegeben bleiben.
Wenn sich jemand, und das kann ja nur der Gesetzgeber sein, über ein neues System Gedanken machen möchte, dann kann man dies tun. Aber die Unabhängigkeit und damit eben auch die Unabhängigkeit von staatlicher Finanzierung ist unabdingbar. Und, das ist ein zweiter wesentlicher Punkt, uns ist verfassungsrechtlich schon zugesichert, dass wir funktionsgerecht, also aufgabengerecht finanziert sein müssen. Das heißt, man kann eben nicht so ohne weiteres, sagen wir mal, den Regler auf Null schieben oder runterschieben. Da sind schon einige Hürden zu nehmen und zwar immer auch vor dem Hintergrund der Verfassungsrechtlichkeit.
Wenn jetzt schon den Landesmedienanstalten zum Teil Geld fehlt durch den Vorwegabzug, Sie haben es angesprochen, und auch bei der Erhöhung des Rundfunkbeitrags, da kann man ja ein dickes Fragezeichen im Moment daran machen. Heißt das dann für Sie, Sie müssen auch bei der Arbeit zum Beispiel priorisieren, so nach dem Motto, da muss es Aufsicht geben, dafür dann aber weniger Medienbildung oder weniger Förderung für klassische Bürgermedien, für den Bürgerfunk, dafür mehr digitale Medien zum Beispiel, müssen Sie da schon priorisieren?
Ja klar, das müssen wir schon seit Jahren und ich kann Ihnen auch ein praktisches Beispiel von der MABB bringen. Wir sind vor 2 Jahren als Gesellschafterin der Electronic Media School ausgeschieden. Und warum? Nicht, weil wir nicht gesagt haben, journalistische Ausbildung ist nicht wichtig und übrigens auch von unserem gesetzlichen Auftrag in Berlin, Brandenburg gedeckt, sondern weil wir gesagt haben, wir können uns einfach diesen Gesellschafterzuschuss nicht mehr leisten. Also die Priorisierung ist längst in unserem Alltag angekommen. Und wenn Sie sich alleine vorstellen, wie viele Rechtsverstöße es online gibt, ich meine, die begegnen Ihnen und mir ja tagtäglich, zum Beispiel im Bereich von Hass und Hetze, Jugendmedienschutz und Ähnliches, ist natürlich wahnsinnig viel zu tun und ohne Priorisierung könnten wir unseren Job sowieso nicht machen.
Sagt Eva Flecken, Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und Vorsitzende der Kommission für Zulassung und Aufsicht und der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Brinkmann.
Medias Res, das Medienmagazin im Deutschlandfunk, 15.45 Uhr, Viertel vor vier ist es genau. Nächsten Sonntag steht die erste Runde der Parlamentswahl in Frankreich an. Und die französische Rechte hat die Aufspaltung und den Verkauf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu einem ihrer Wahlversprechen gemacht. Der Chef des Rassemblement National, Jordan Bardella, der hat es ein paar Mal angekündigt und immer wieder bekräftigt, wobei es noch nicht so ganz klar ist, wie dieser Umbau vonstatten gehen soll. Besprechen kann ich das mit unserer Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Und bevor ich aber nach dem Wie frage, erstmal, warum will denn der RN, der Rassemblement National, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk privatisieren?
Um zu sparen, das ist das Argument. Der RN verspricht sich einen Gewinn von 3 Milliarden Euro. Diese Summe wird allerdings bezweifelt. Der Hintergrund ist, es gibt 16.000 Angestellte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Frankreich und die Mehrheit müsste entlassen werden und potenzielle Käufer des Rundfunks müssten ihnen viel Geld zahlen. Also es ist keine so einfache Rechnung, wie der RN sich das vorstellt. Eine These ist mittlerweile, der RN werde schließlich gar nicht privatisieren, sondern das als Drohmittel verwenden, um Druck auszuüben auf die beiden großen öffentlich-rechtlichen Sender Radio France und France Télévision, dass sie einsparen und um auch eventuell politisch zu beeinflussen, um Sendungen oder Journalisten abzusetzen, die dem RN zu links sind. Aber Tatsache ist, so wie Sie es gerade gesagt haben, bisher sieht das Programm des RN diese Privatisierung vor.
Ja, und Sie sagen, Druck ausüben, das ist vielleicht auch erstmal ein Motiv, das dahinter steht. Aber wenn wir jetzt doch über diese mögliche Privatisierung sprechen, wie sollte die denn dann vonstatten gehen?
Parteichef Jordan Bardella hat vor kurzem in einem Interview gesagt, der RN wolle die Privatisierung früher oder später. Das haben viele hier als ja bisschen ein Zurückrudern eingeordnet. Bardella wird in französischen Medien auch zitiert, dass er vor Führungskräften von RTL gesagt habe, es sei keine Priorität für den RN. Sollte es dazu kommen, ist in den Plänen des RN nicht klar, wer genau davon betroffen ist. Also ob das alle Programme von Radio France und France Télévision sind oder nur die jeweils größten, France 2 beim Fernsehen und France Inter beim Radio. Von Politikerinnen und Politikern des RN ist auch zu hören, dass ausgenommen von der Privatisierung bestimmte Programme wären, zum Beispiel das französische Auslandsfernsehen France 24 oder der Auslandsdienst des öffentlichen Hörfunks RFI. Oder darunter würde angeblich auch fallen der deutsch-französische Sender Arte und das Rundfunkarchiv INA. Aber es ist tatsächlich vieles unklar. Klar ist, dass private Sender wie TFA oder MCs diese Privatisierung auch fürchten, weil auf dem Werbemarkt plötzlich viel mehr Akteure wären. Also mehrere müssten sich diesen Markt teilen und für alle fällt dann weniger ab, denn diese Werbesummen bleiben seit Jahren konstant. Und so werden jetzt die privaten Sender kurioserweise zu Verteidigern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Sprechen wir über die Medienpolitik in Frankreich. In Frankreich wurden vor 2 Jahren die Rundfunkgebühren abgeschafft. Bis Ende dieses Jahres werden die Sender noch übergangsweise aus der Mehrwertsteuer finanziert. Und danach, wie geht es dann weiter?
Ja, das ist nicht klar, denn mit der Auflösung der Nationalversammlung und den Neuwahlen sind Regierungspläne erst einmal auf Eis gelegt, die vorgesehen haben, dass alle öffentlich-rechtlichen Sender fusionieren in eine Gesellschaft mit dem Namen France Média. Und dann sollte es auch neue Garantien zur Finanzierung geben. Diese Reform war noch nicht beschlossen, wie gesagt, jetzt gestoppt mit der Auflösung der Nationalversammlung. Ein gleiches Schicksal hat der Gesetzesvorschlag zweier Abgeordneter bekommen. Der sah vor, dass ein Teil der Staatseinnahmen abgetreten werden an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also zum Beispiel wie die Abgaben an die EU auch. Aber es ist in der Tat im Moment so, es ist völlig unklar, wie die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks weitergehen soll, denn das muss in einem Gesetz geregelt sein.
Und wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus dem Staatshaushalt finanziert wird, hätte dann die Mehrheit im Parlament damit die Möglichkeit, dann auch Druck aufs Programm auszuüben?
Ja, das ist genau das Problem. Dieses Risiko besteht und deswegen braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk zweckgebundene, festgesetzte Einnahmen, die ihm gesetzlich zustehen und seine Unabhängigkeit garantieren. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es jetzt schon ein konkretes Beispiel für mögliche Konsequenzen über die Grenzen Frankreichs hinaus. Es war nämlich so, dass nachdem Frankreich die Rundfunkgebühren abgeschafft hat, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg gedroht hat, dem Auslandshörfunksender RFI seine Frequenz zu entziehen wegen dieser Finanzierung aus dem Staatshaushalt und dadurch, dass man das Prinzip des Abstands zwischen Staat und Regierung in Gefahr sah. Schlussendlich ist das so ausgegangen, dass RFI diese Frequenz für weitere 7 Jahre bekommen hat. Aber man sieht schön daran, welche weiten Kreise das ziehen kann.
Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess live aus Paris. Vielen Dank für diese Informationen. Die einen hatten gehofft, dass er sich nach dem Brexit in den Politikerruhestand verabschiedet, glücklich sein Land aus der EU herausgeführt zu haben. Die anderen freuen sich jetzt, dass er zurück ist und endlich wieder dem Establishment einheizt. Als Wiedergänger der britischen Politik ist Nigel Farage gerade mitten im Wahlkampf. Am 4. Juli wird in Großbritannien ein neues Unterhaus gewählt. Und es läuft für Farage. Manche sagen, auch weil er die Medien auf seiner Seite hat, zumindest den Nachrichtensender GB News. Der ist umstritten wegen möglicher Parteinahme bei einer Wahlkampfsendung und er liegt auch gerade im Clinch mit der Aufsichtsbehörde für Medien in Großbritannien, Ofcom. Was ich vor dieser Sendung mit Christoph Prössel besprechen konnte, unserem Korrespondenten in London. Die Frage, Herr Prössel, was verbindet denn Farage mit GB News?
Ja, Nigel Farage ist einer der großen Quotenbringer für GB News. Er präsentiert eine Nachrichtensendung am Abend, 19 Uhr, und die wird zwar von einer Moderatorin vorgetragen, aber Farage ist Namensgeber dieser Sendung und er kommt dann als politischer Kommentator ins Spiel. Und dort spricht er dann zu den tagesaktuellen Entwicklungen. Ja, und das alles ziemlich meinungsgetragen, da wird auch gerne und ordentlich ausgeteilt. Ed Davey, der Chef der Liberaldemokraten, der sei farblos, aber da stünden ja viele Politiker im Wettbewerb miteinander. Er geht auf die Wokeness los, die aus seiner Sicht woke Strömung, die er ausmacht, und da entsteht dann so eine besondere Beziehung, wie man das eigentlich kennt, von Populisten mit der Moderatorin, als stünden die beiden über den Dingen, würden Muster erkennen, die andere, also vor allem andere Journalisten, eben nicht erkennen können. Und diese Sendung ist eigentlich die erfolgreichste auf GB News. Der Sender ist sonst eher ein Nischenprodukt, keiner schaut es, aber der Medienexperte Stuart Purvis, mit dem ich gesprochen habe, sagt, diese Sendung kann mit anderen konkurrieren, rein von der Quote her jetzt. Und das haben natürlich auch Werbekunden erkannt.
Eine Farage-Sendung, wie Sie erklären, und andererseits, naja, ein Sender, der dann nicht die ganz große Reichweite hat. Trotzdem, welche Rolle spielt GB News im Wahlkampf?
Also jetzt ganz aktuell vielleicht nicht mehr die sonderlich große. Es gab mehrere Abgeordnete, die auf GB News moderiert haben oder kommentiert haben. Und das war schon ziemlich bedeutend, vor allem, weil hier Grenzen verschoben worden sind. Also Politiker wie Jacob Rees-Mogg, Lee Anderson waren hier eben neben Farage tätig, gerne mit viel Polemik, Populismus und vor allem völlig unkritisch dem eigenen Standpunkt gegenüber, der eigenen Partei gegenüber. Es gab auch keine Labour-Politiker, die dort moderieren. Und das ist meiner Meinung nach der länger anhaltende Effekt, den GB News auf die britische Politik hat. Und GB News ist so eine Echokammer derer, die sich von herkömmlichen Medien wie ITV oder BBC abgewendet haben. Und das erinnert schon so ein bisschen an die Entwicklung in den USA mit dem Kanal Fox News. Aber man muss eben auch sagen, 22. Mai, als dann also die Wahlen am 4. Juli angekündigt wurden, da hat dann GB News diese Politiker auch vom Sender genommen, weil das dann einfach zu viel gewesen wäre, auch für einen sehr zurückhaltenden Regulierer Ofcom, der dann sicherlich Maßnahmen hätte ziehen müssen. Da hat dann also GB News selber gesagt, okay, wir nehmen die runter. Deswegen im Moment wahrscheinlich etwas weniger Einfluss im direkten Wahlkampf, aber sicherlich in der politischen Kultur ein großer Einfluss.
Wir sprechen gleich noch über diese Aufsichtsbehörde Ofcom, aber Sie verfolgen für uns ja auch seit Wochen schon diesen Wahlkampf in Großbritannien sehr aufmerksam. Was würden Sie sagen, wie groß ist da das Maß an Desinformation und an politischer Einflussnahme?
Ich habe den Eindruck, dass in der politischen Debatte schon sehr viele Punkte vorgetragen werden, die so ein bisschen ungeprüft daherkommen, wo aus meiner Sicht ein Framing bereits stattgefunden hat, gerade von der rechten Seite, und dieses Framing jetzt weit bis in das linke Spektrum hineinwirkt. Und ich finde, das beste Beispiel, um das zu illustrieren, ist eigentlich das Thema Migration, was sicherlich, wir haben ja auch viele Umfragen jetzt gemacht im Land und haben Menschen getroffen, was die bewegt, und man hört das immer wieder, Migration, das ist das große Thema, und Brexit, das hat nicht so dolle geklappt, weil ja jetzt immer noch so viele ins Land kommen. Und wenn man dann schaut, wie viele kommen denn da über den Ärmelkanal, dann sind das ja doch eher geringe Zahlen, vor allem wenn man das vergleicht mit Deutschland oder Frankreich. Und dann guckt man auf die, ich nenne es mal, legale Migration, auch das ja ein Framing dieser Regierung, also die, die angeworben werden oder zum Beispiel auch Flüchtlinge aus der Ukraine, die hierher kommen dürfen, weil es ein solches Programm dazu gibt, dann merkt man auf einmal, dass das viele Ausländer sind, die auch im Arbeitsmarkt einfach gebraucht werden, dass das aber auch Sachen sind, die politisch gewollt sind, also beispielsweise Ukrainer ins Land zu lassen, und dass dann, so ist meine Interpretation, aber schon auch gerne mit dem Finger auf die gezeigt wird, die da im Boot über den Ärmelkanal kommen, um von anderen Problemen abzulenken. Und dieses Framing, das ragt in jede politische Debatte rein, und da hat so ein Sender wie GB News ganz sicherlich den Weg bereitet. Das erklärt auch so ein bisschen den Erfolg jetzt von Reform UK. Das ist ja die Partei, deren Vorsitzender jetzt Nigel Farage ist, der auch in Clacton-on-Sea sich gestellt hat als Abgeordneter. Der kandidiert dort und möchte Abgeordneter werden. Das heißt, diese Debatte rund um die Migration, die ist schon aus einem Sender GB News auch mittransportiert worden.
Und es gibt ja eine Auseinandersetzung zwischen GB News und der Aufsichtsbehörde Ofcom wegen einer Wahlkampfsendung und auch mehrere Beschwerden über die Sendungen, die von Tory-Abgeordneten selbst moderiert wurden. Wie steht es denn um die Medienaufsicht in Großbritannien?
Mein Eindruck ist, dass die Medienaufsicht in Großbritannien sehr zurückhaltend ist. Für uns vielleicht ungewöhnlich zurückhaltend. Es gibt jetzt ein paar Beschwerden und die werden dann auch abgearbeitet. Aber das sind unglaublich lange Prozesse. Ich habe da mit Stuart Purvis auch drüber gesprochen, der vorher auch bei Ofcom gearbeitet hat und der mir auch nochmal deutlich gemacht hat, dass man halt fürchterlich vorsichtig ist bei diesem Regulierer, dass diese gesamten Untersuchungen sehr lange dauern, dass aber auch eine Vorsicht da ist, das ist jetzt meine Interpretation, gegen die Regierung sich zu stellen oder gegen die Partei arbeiten, die jetzt ja ausgerechnet viele Abgeordnete beispielsweise bei GB News hat. Und das ist eine ganz merkwürdige Situation. Es gibt Beschwerden über die Auftritte von Jacob Rees-Mogg, über die Tatsache, dass die dort ja als Abgeordnete moderieren dürfen. Das ist für uns auch unglaublich ungewöhnlich. Aber das wird jetzt eben alles untersucht. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, vielleicht ist die Handhabe auch nicht so ganz einfach für diesen Regulierer Ofcom. Und Stuart Purvis sagte, dass eine nächste Labour-Regierung wahrscheinlich auch einem Regulierer andere Vorgaben machen würde, damit dort die Grenzen auch nochmal sehr deutlich gezogen sind und der Regulierer auch mehr in der Hand hat, um solche Dinge dann eben zu unterbinden.
Politik und Journalismus, eine ungewöhnlich enge Verbindung in Großbritannien, vor allem bei GB News. In 10 Tagen findet die Unterhauswahl statt. Das war unser Korrespondent in London, Christoph Prössel. Und das war Medias Res. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Nachmittag.